Bevor es losgeht, kurz ein bisschen Werbung. Fühlt ihr euch wohl, da wo ihr lebt? Eine große Frage, die wir von der Rheinischen Post mit euch beantworten wollen. Heimatliebe heißt unser großes Umfrageprojekt. Und wenn ihr im Berichtsgebiet der Rheinischen Post wohnt, also irgendwo zwischen Kleve, Wesel, Duisburg, Gladbach, Remscheid, Düsseldorf und Köln, dann meine Bitte, schenkt uns jetzt 10 Minuten eurer Zeit. Sagt uns eure Meinung. Macht mit bei unserer Online-Umfrage. Mit Schulnoten von 1 bis 6 bewertet ihr, wie es läuft bei euch im Ort. Familienfreundlichkeit, Sicherheit, Kultur, Gesundheit, Gastronomie, Wohnen und vieles mehr. Sagt uns, was besonders gut klappt und was ihr kritisch seht. Denn wir von der RP wollen nicht nur darüber berichten, was in der Region geschieht, sondern auch verstehen, wie ihr euch dabei fühlt. Wir wollen wissen, was ihr denkt, was ihr euch wünscht, was euch besorgt. Mitmachen lohnt sich übrigens noch aus einem anderen Grund. Jeder Teilnehmer bekommt das neue RP-E-Book Europameister. 3 Titel, 3 Jahre. Der Fußball und seine Zeit. 1972, 1980, 1996. Von Robert Peters geschenkt. Und kann dazu noch gewinnen. 500 Euro in bar oder Einkaufsgutscheine von Galeria, Douglas oder Rewe. Jetzt mitmachen. Noch bis zum 19. Mai. Die Umfrage und alle Infos findet ihr unter rp-online.de/Heimatliebe. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter. Der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcasts. Heute am Mikrofon ich, Carsten Kellermann, und neben mir, denn heute in einem, ich zitiere da Gladbachs Trainer Daniel Farke, Setup direkt hier in unserem richtigen Büro. Yannick Sorgatz, hallo Yannick.
Hallo Carsten. Ja, nebeneinander. Jetzt muss ich die ganze Zeit so rüber gucken oder wir ignorieren uns einfach. Wir schauen uns nicht an und nur in unsere Monitore, die vor uns sind.
So machen wir das. Wir sind also Monitorkinder sozusagen und werden natürlich sprechen über Borussia Mönchengladbach, aber vor allem über die Situation von Borussia Mönchengladbach, die sich, das darf man glaube ich ganz klar sagen, durch das 2:5 bei Borussia Dortmund nicht wirklich verbessert hat. Im Gegenteil, Yannick, du warst mit der Kollegin Hanna Gobrecht im Stadion und mitten während des Spiels ereilt euch dann eine Nachricht, die uns dann, glaube ich, alle seitdem so ein bisschen in Atem hält.
Ja, es war sogar schon vor dem Spiel. Ich kann das ja sozusagen ganz transparent machen, wann wir das erste Mal damit konfrontiert wurden, mit diesem Gerücht, dass Daniel Farke spätestens nach Saisonende abgelöst werden soll und durch Eugen Polanski, Gladbachs U23-Trainer, ersetzt. Da waren wir noch in Düsseldorf, als wir losgefahren sind nach Dortmund. Da fing es an und es ging weiter. Es prasselte dann auch während der ersten Halbzeit so von allen Seiten auf einen ein. Ich glaube, da ging es ein paar anderen Kollegen noch so. Und jetzt, glaube ich, spulen wir einmal vor im Prinzip. Das ist jetzt ganz hier filmisch und szenisch gesehen natürlich ganz geschickt gemacht. Spulen einmal vor zum Montag, nämlich, ja, Nachmittag ist es schon, 17.13 Uhr, wir sind spät dran. Wir müssen sagen, zum Glück, denn wir können jetzt zumindest vermelden, kurzfristig wird Daniel Farke nicht ersetzt. Aber das hat Manager Roland Wirkus unserer Redaktion mitgeteilt auf Nachfrage. Es wird eine große Analyse geben nach dem letzten Spiel. Und dann geht es auch um den Trainer. Die Überschrift bei uns lautet, Borussia will über Farke nach letztem Spiel entscheiden. Und das ist, glaube ich, die Nachricht, die wir Stand jetzt eben so verkünden können.
Ja, bisher war ja im Grunde die Annahme, dass Daniel Farke nicht zur Disposition steht, dass er Trainer bleibt in der neuen Saison. Er hat ja einen Dreijahresvertrag 2022 unterschrieben, der also dann der Rechnung entsprechend bis 2025 läuft. Aber die Saison, die erste Saison, die eine Stabilitätssaison werden wollte, eine stabile Saison werden sollte, hat sich jetzt doch als relatives Gegenteil entpuppt und mit diesem 2:5 gegen Dortmund, wobei das gar nicht ausschlaggebend für die Gesamtanalyse, glaube ich, ist, hat die ganze Sache nochmal Fahrt aufgenommen. Und ich glaube, die Wucht, das haben wir auch in unserem Text geschrieben, die Wucht, mit der dieses Gerücht Borussia Mönchengladbach getroffen hat, die spricht schon dafür, dass da eben einiges im Argen liegt und das eben auch, und das ist dann das Neue in dem, was Roland Wirkus gesagt hat, dass eben auch Daniel Farke ein Teil dieser Analyse sein wird und somit dann auch zur Disposition steht. Das heißt also, die Zukunft des Trainers in Gladbach ist offen.
Ja, und bei allen anderen Sachen, die es ja sonst dann noch zu klären gibt und klären geben könnte, ist der Trainer natürlich das wesentliche Element. Ja, es ist ein bisschen wie vergangenes Jahr. Vielleicht können wir da noch mal ein paar Parallelen ziehen, auch ja, was die sportliche Situation angeht. Man kann sagen, Also es gab dann dieses Thema, dieses Gerücht, das herumschwirrte, und alle waren etwas aufgeregt, haben natürlich wild recherchiert am Samstag. Aber die Fakten in Dortmund waren ja zumindest schnell geklärt. Das wusste man nach wenigen Minuten, dass dieses Spiel verloren gehen würde. Nach 5 stand es 0-1, nach 18 0-2, nach 20 Minuten 0-3 und nach 32 Minuten 0-4. Ich war ja schon in Bremen, da stand es zur Halbzeit auch 0-4. Aber ich meine, da fiel das 0-4 wirklich kurz vor der Pause. Also das nochmal gesteigert. Und allein, dass es nicht das erste Erlebnis dieser Art war und beileibe kein Betriebsunfall, zeigt ja doch auch, wie gravierend die Lage ist bei Borussia.
Definitiv. Also ich sag mal, die erste Halbzeit war, glaube ich, so das Schlechteste seit dem 0-6 in der Halbzeit gegen den SC Freiburg in der vergangenen Saison. Am Ende dann ein 2-5 mit den beiden Toren nach der Pause. Lars Stindl hat getroffen, freut mich für ihn. Er hat jetzt Hans-Günter Bruns eingeholt in der ewigen Bundesliga-Torschützenliste der Gladbacher. Aber dieses Tor wird ihm natürlich relativ wenig bedeuten, wird ihm wenig sagen. Denn am Ende war es eine Klatsche in Dortmund. Eine, die es auch in der Art noch nicht gegeben hat, mit dem Ergebnis 2-5.
Ja, zum ersten Mal seit 9 Jahren 2 Tore geschossen.
Ja, immerhin. Also man muss ja die positiven Dinge sehen. Aber im Grunde genommen schwebte dann eben über dieser ganzen Niederlage noch dieses Gerücht. Und ich glaube, wenn man dann Daniel Farke nach dem Spiel in der Pressekonferenz gesehen hat, da hat man schon gemerkt, das Ganze drückt schon ganz schön auf seinen Schultern. Er ist ja sonst immer sehr mitteilungsfreudig und wirkte diesmal dann doch kurz angenommen. Und man merkte, ja, der Mann, der ist schon bedrückt, das Ganze. Natürlich das Spiel, das, was auf dem Platz passiert ist, hat ihm überhaupt nicht gefallen. Das ist ja klar. Da wurde nichts von dem umgesetzt, was er sich ausgedacht hatte, was er und seine Mannschaft sich ausgedacht hatten, aber dann eben auch diese Debatte am Rande der Spitze, die er natürlich dann erst nachher mitbekommen hat, das ist natürlich dann schon eine ganz bittere Geschichte.
Ja, und er hatte ja wirklich auch, was das Thema angeht, sein Herz oder auch eben seinen Kopf gar nicht geöffnet, sondern ist ja gar nicht so drauf eingegangen, aber man ja kann das natürlich, wenn man vor Ort gewesen ist und ihn da erlebt hat, interpretieren. Also ich glaube aber auch, dass das Sky-Interview hat das abgebildet, was wir da wahrgenommen haben. Die Kollegin Hanna Gobrecht hat ihn dann nochmal nach der PK am Mannschaftsbus getroffen, da hat er gesagt, Gerüchte sind nicht sein Thema, da sagt er nichts zu. Genauso am Sonntag hat er auch gesagt, ich habe heute nichts, in Klammern, zu sagen, sprach da auch nicht auf Anfrage. Und ja, so haben wir den ganzen Sonntag und auch schon Samstagabend probiert, irgendwelche Statements zu bekommen vom Verein, von Roland Wirkus natürlich, der bei Sky nicht gesprochen hat, der nicht in der Mixzone in Dortmund gesprochen hat, der aber jetzt eben am Montag mit uns gesprochen hat. Den Artikel dazu verlinken wir euch natürlich auch mal in den Shownotes. Und diese Essenz ist eben, wie wir am Anfang gesagt haben, dass die Trainerfrage offen ist und nach der Saison geklärt wird. Und Carsten, du hast dieses 0-6 gegen Freiburg genannt. Es spricht ja auch nicht unbedingt für Borussias Entwicklung, dass ich jetzt so überlegt habe, oh ja, vielleicht gab es ja noch diese Hälfte und die könnte eigentlich auch in der Verlosung sein. Also man hat in der Richtung schon richtig viel erlebt. Auch so, was jetzt die Klatschenmenge angeht, ist es eigentlich fast wie vergangene Saison. Damals hatte Hütter ja auch diese Ballung im Herbst. Jetzt ist es bei Daniel Farke etwas anders und besser verteilt, obwohl besser natürlich da auch in großen Anführungszeichen steht. Was müssen wir sportlich über dieses Spiel noch sagen? Was sind da die wesentlichen Dinge, die hängen bleiben und vielleicht auch diese Entscheidung mitbestimmen können, die dann nach Saisonende gefällt wird?
Ja, also erstmal muss man natürlich sagen, es ist eine offene Entscheidung. Also es wird diese Analyse geben. Ergebnis offen, das hat Roland Wirkus auch betont. Es soll eben alles auf den Prüfstand. Natürlich vor allem die Gegentorzahl wird eine Rolle spielen, aber auch die Punktzahl, das muss man ja sagen. 1,22 Punkte im Schnitt hat Daniel Farke geholt. Das ist natürlich viel zu wenig für Borussia Mönchengladbach. Und dann, wenn man jetzt mal reduziert schaut auf das, was in 2023 passierte, 17 Spiele, 17 Punkte, ein Punkt im Schnitt. Ich habe gestern am Sonntagabend nochmal eine Reportage über den Aufstieg und die Meisterschaft des 1. FC Kaiserslautern damals als Aufsteiger gesehen. Damals aber 2 Jahre vorher der Abstieg wegen vieler Unentschieden, was ja einen Punkt am Ende bringt. Also Gladbach da wirklich im schwierigen Bereich unterwegs. 14. in der Jahrestabelle, also wirklich mit Tendenz nach unten und auch in der realen Tabelle hinter den 1. FC Köln zurückgefallen auf Platz 11. In der vergangenen Saison war es ja Platz 10, aber vor allem auch 6 Punkte weniger als in der vergangenen Saison. Jetzt sind noch 2 Spiele, man kann also noch gleich ziehen, aber es geht noch zu Bayer Leverkusen, das noch um Europapokal mitspielt. Und dann kommt der FC Augsburg, immer eine unangenehme Mannschaft. Also ob es da jetzt noch 2 Siege gibt, naja, wenn man das in Dortmund gesehen hat, wagt man es zu bezweifeln. Du hast gefragt, was in Dortmund da wirklich auch ausschlaggebend war. Punkt eins, diese Disziplinlosigkeit, die sich über Jahre immer wieder auch bei verschiedenen Trainern schon dargelegt hat in der Mannschaft. Zum einen und natürlich diese totale defensive Offenheit in manchen Situationen. Das sind Dinge, die Daniel Farke einfach nicht in den Griff bekommen hat bis jetzt, wie seine Vorgänger auch. Da hat sich nichts getan und das sind natürlich Faktoren, die in solcher Analyse dann eben auch mit auf den Tisch kommen.
Ja, und da hilft es ihm wahrscheinlich auch nicht unbedingt etwas, dass Führungsspieler wie Weigel und Hofmann sich dahinter hinstellen, gesagt haben, wie zum Beispiel Julian Weigel, er hat uns gut eingestellt, wir haben den Matchplan in der ersten Halbzeit nur nicht so diszipliniert umgesetzt, wie er uns das mitgegeben hat, deswegen müssen wir uns an die eigene Nase fassen. Hofmann hat auch gesagt, wir werden sehr gut eingestellt auf die Partien, wir haben sehr gute Inhalte im Training und wissen genau, was uns erwartet. Ich bin ein Freund davon zu betonen, dass 11 Spieler auf dem Platz stehen. Da kann der Trainer nichts für, sagt er auch noch am Ende. Da können wir vielleicht nochmal über die Rolle der Mannschaft reden. Aber ja, natürlich ist auch diese Diskrepanz dann zwischen der Einstellung vor dem Spiel und dem, was man auf dem Platz sieht, immer etwas, was auf den Trainer zurückfällt. Da wird er sich nie rausnehmen können. Und da ist er nun mal das sogenannte schwächste Glied der Kette auch, weil er eben auch die Verantwortung dafür hat. Und das, was unterm Strich dabei rauskommt, ist zu wenig in dieser Saison. Und es ist ja auch so eine gewisse Vielfalt des Versagens, der Zusammenbrüche. Es ist ja auch nicht immer das Gleiche. Es ist dann mal die erste, mal die zweite Halbzeit. Es ist mal innerhalb weniger Minuten mal irgendwie mehrere individuelle Fehler verteilt auf so eine Hälfte oder ein ganzes Spiel. Und es sind auch nicht immer die gleichen. Jetzt in Dortmund waren es alle im Prinzip, die man da ins Boot nehmen muss. Außer vielleicht Torwart Jan Olczowski, der Jonas Omlin ersetzt hat und wirklich, so muss man es mal sagen, salopp, eine arme Sau war. Die ersten 4 Bälle waren drin, in der 37. hat er dann mal einen gehalten. Dann aber 7 in Folge, bis in der Nachspielzeit, auch so ein Ding, noch das 5. Tor fällt. Also auch wieder so gar keine Chance mal zu sagen, ja, man hat irgendwie das dann ordentlich gestaltet. Nee, das will eh keiner hören und konnte man dann auch nicht sagen, obwohl es ja so diesen einen Moment gab mit dieser Stindl-Chance, wo es kurz vorm 3-4 war, das wäre der Anschluss gewesen, da hatte schon was von Deutschland, Schweden, Dortmund, Schalke, als ja 0-4 Rückstände aufgeholt worden, aber ja, das ist wie bei Fehlentscheidungen, es auch wie keiner diskutieren, ob das ein Elfmeter war für Dortmund oder irgendwie, dass irgendeine Balleroberung von Florian Neuhaus vielleicht zu Unrecht abgepfiffen wurde, also diese Leistungen sind einfach so dramatisch schlecht, dass sowas hinten runterfällt und unterm Strich einfach nur bleibt, es ist von allem zu wenig.
Genau, also das ist eben das Problem und natürlich kann man auf diese Dinge hinweisen, natürlich spielen die dann auch irgendwann eine Rolle, aber in der Gesamtbetrachtung der Saison fehlt einfach ein roter Faden. Es gibt eine klare Bekenntnis zu einer Art des Fußballspielens, aber auf dem Platz sieht man es einfach viel zu selten. Man hat gesehen, dass die Mannschaft das kann und das ist ja genau dasselbe Problem wie in der Saison vorher bei Adi Hütter. Da gab es dieses unglaublich tolle 5-0 gegen den FC Bayern und gleichzeitig diese 0-6 Niederlagen, auch in Dortmund gegen Freiburg zu Hause. Jetzt schon wieder in Dortmund 32 Minuten mit 4 Gegentoren, da musste man ja fast noch viel Schlimmeres befürchten. Also so gesehen ist Gladbach da ja noch gut weggekommen und die Dortmunder haben sich dann, haben die Spieler natürlich auch gesagt, deutlich zurückgenommen, das muss man sagen. Aber wie gesagt, es sind einfach zu viele wiederkehrende Dinge im Vergleich zur vergangenen Saison. Es gab zu klar die Ansage, wir wollen besser sein als in der vergangenen Saison, wir wollen Dinge abstellen. All das ist nicht wirklich gelungen und natürlich fällt das auf den Trainer zurück, aber da bin ich jetzt mal auch da, wo Roland Wirkus darauf hingewiesen hat, ja, die Mannschaft muss definitiv hinterfragt werden, die Mannschaft muss definitiv verändert werden, denn diese Mechanismen, die in Dortmund zu sehen waren, die hat man gesehen bei Dieter Hecking damals in Hamburg bei der Niederlage, in Düsseldorf, bei diesem auch sehr, sehr schnellen 0-3 Rückstand damals bei der Fortuna, dann auch bei Marco Rose, nachdem der seinen Abschied verkündigt hat, da ist es nicht zwangsläufig so, dass man nur noch verlieren muss. Und auch dann eben bei Adi Hütter diese Niederlagen, in die sich Gladbach rein ergeben hat. Man vergisst dann ja neben den 0-6 Klatschen Dortmund und Freiburg dann immer dieses 0-4 beispielsweise noch in Leverkusen, was ja ähnliche Dimensionen unterwegs war. Also da sind einfach zu viele Dinge, die sich überhaupt nicht bewegt haben in dieser Saison. Darum steht dann auch eben der Name Daniel Farke in dieser Liste, die hinterfragt werden, die untersucht, die analysiert werden soll nach der Saison, vielleicht auch in der letzten Woche der Saison. Das war damals bei Adi Hütter so. Man wird sehen. Ich bin gespannt. Und viele unserer User, wenn man das jetzt mal die Online-Kommentare betrachtet, die gehen ja schon davon aus, dass Daniel Farke geht. Also nochmal. Es ist nicht in Stein gemeißelt, dass er bleibt, aber auch nicht, dass er geht. Aber natürlich ist die Ansage jetzt, auch Daniel Farke steht mit offener Zukunft da.
Ja, so ist es. Und Roland Wirkus hat ja wortwörtlich gesagt, er hat diese Chance verdient. Das war die PK von dem Bochum-Spiel. Ja, das ist ja letztlich eine Aussage, die klang nach einer Jobgarantie. Hat ein bisschen was damit zu tun, wie es im Jahr davor gelaufen war. Da war anders kommuniziert worden und deswegen klang das jetzt schon eher nach einem, er soll dann bleiben. Aber es ist natürlich auch immer so, nur weil man nachfragt, heißt es ja dann nicht 4 Spieltage vor Saisonende. Ja, gut, dass ihr nachfragt, er bleibt auf jeden Fall. Und dann ist es in Stein gemeißelt, so läuft das nun mal im Geschäft, dass da auch natürlich nicht immer alles transparent und dann weitgehend wiedergegeben werden kann. Wobei es dann ja, wie gesagt, wie ich gerade sagte, auch ein Zitat ist, was ja auch unabhängig davon so stehen bleiben kann. Das kann ja auch wirklich dann das sein, was Roland Wirkus meint, nämlich, dass er diese Chance verdient hätte. Muss nicht heißen, dass er sie bekommt. Und ja, jetzt gibt es diese beiden Spiele. Ich habe gerade zu dir im Vorgespräch schon gesagt, eigentlich ist die Saison so gefühlt seit mehreren Wochen vorbei, weil Borussia da ja im Niemandsland feststeckt. Es geht in keine Richtung mehr was. Jetzt ist es so dieses Platz 10 oder 11 Ding, was aus Fernsehgeldgründen und Rivalitätsgründen noch relevant ist, weil es eben gegen den ersten FC Köln geht im Duell um Platz 10. Ja, aber trotzdem unfassbar viel los bei Borussia. Auch noch eine Relevanz dieser letzten beiden Spiele, denn ich sag mal so, sie könnten ja auf jeden Fall auch so laufen, dass man dann nach dem Abpfiff des letzten Spiels denkt, ja, da kann es eigentlich nur eine Lösung geben. Und es gibt Konstellationen, wo man dann nicht so schlau ist, deswegen nochmal genau hinsehen an diesen letzten beiden Wochen.
Abgesehen davon ist ja genau dieses nicht der Fall, dass die Saison schon seit Wochen vorbei ist. Es ging ja immer um etwas, also bis vor kurzem. Das ist noch nicht so lange her, das darf man auch wiederum nicht vergessen, dass Gladbach noch wirklich die Chance hatte, sich vielleicht nach oben zu orientieren, vielleicht noch in Richtung Platz 7 zu schauen. Dann gab es die beiden Niederlagen gegen Union Berlin zu Hause und in Stuttgart und dann war natürlich Essig mit allem vor dem Spiel gegen Union Berlin. Mit einem Sieg hätte Gladbach wirklich noch in Richtung Einstelligkeit zum einen, aber auch Platz 7 schauen können. Und das ist das, was ich meine. Das ist ja alles noch gar nicht so lange her. Und deswegen viele Situationen, viele Chancen, die ungenutzt geblieben sind, sowohl im Spiel als auch durch die Spiele. Und dieses Verpassen von Sachen, das ist das, was die Fans, glaube ich, dann in der Summe auch nervt. Und da das eben zum zweiten oder sogar zum dritten Mal hintereinander passiert, ist dann auch der Unmut umso größer. Auch das trifft natürlich Daniel Farke jetzt, also quasi die Dinge, die die Trainer zuvor dann eben auch mit aufgebaut haben, die kriegt er jetzt auch noch mit ab. Also ein bisschen kann er einem da schon leid tun. Auch das, was in Dortmund passiert ist, sind natürlich Dinge, die dann auch aus der Mannschaft viel zu wenig auf den Platz bringen. Und ja, aber Trainer ist nun mal Trainer. Das gehört zum Geschäft dazu und ja, ich finde, als Trainer muss man einer Mannschaft auch viel mehr so Fußabdrücke, das war ja das, was wir eigentlich vor der Saison gedacht haben, da kommt jetzt ein Trainer, total motiviert, erster Job in der Bundesliga, hat in Norwich richtig gute Arbeit geleistet, 2 Aufstiege hinbekommen, hat auch schon das eine oder andere, wenn auch nicht so viele beachtliche Ergebnisse in der großen Premier League erreicht, hat dort mit wirklich einen super guten Ruf gehabt, hat dort dem wurden Lieder geschrieben, Wandgemälde gemalt, also einen gewissen Kultstatus erreicht. Das sind ja alles Dinge, die erarbeitet man sich, gerade in England. Und ja, da hatten wir schon gedacht, dass er jetzt hier der Mannschaft wesentlich mehr vielleicht geben würde. Aber das fehlt mir so ein bisschen.
Ja, das hat er in den ersten Wochen auch getan. Da stimmten dann die Ergebnisse. Man blieb erstmal ungeschlagen, auch in den Testspielen. Hatte dann 8 Punkte nach 4 Bundesligaspielen. Und selbst die erste Niederlage da war sehr unglücklich gegen Mainz. Eigentlich die unglücklichste der ganzen Saison da, dieses Spiel. Trotz vieler Chancen und letztendlich dann nach der roten Karte von Kou Itakura. Aber dachten wir wahrscheinlich so Mitte September, ja, okay, es hat ganz ordentlich angefangen, die Ergebnisse stimmen, die Leistungen stimmten da auch schon nicht unbedingt und dann dachte man, okay, jetzt wird entwickelt, jetzt wird der Stil implementiert, jetzt werden Spieler auch besser gemacht, weiterentwickelt, vielleicht auch eine Systemflexibilität, wie auch immer, aber genau das ist ja gar nicht gekommen. Also im Prinzip war ja dieses Spiel gegen Leipzig, das 3-0 am 7. Spieltag war ja der Peak, so, und seitdem geht es, ja, mal mehr, mal weniger schleichend auch bergab. Also ungefähr jede Wertung, die man sich anschaut, wird dann immer schlechter. Jetzt sind es in diesem Jahr 17 Punkte aus 17 Spielen. Also so, ne, sind ja noch 2, wegen der WM ist ja alles ein bisschen verschoben. Also hat man jetzt aber so eine Halbserie hingelegt im virtuellen Abstiegskampf. Man ist nicht im Abstiegskampf, weil man diesen guten Start hatte. Aber ja, das ist auch alles so von der Abfolge, sage ich mal, nicht so, dass das für Daniel Farke spricht. Das sprach dann am Ende sogar mehr noch für Adi Hütter, der ja eine 26-Punkte-Rückrunde gespielt hat. Also eine eigentlich Europacup-Rückrunde. Da war die Hinrunde dann so schwach. Und naja, die Abstürze sind jetzt nicht mehr so gravierend und proportional. Also von 4 auf 8, von 8 auf 10, jetzt vielleicht von 10 auf 11. Aber auch ein verlangsamter Absturz ist ja letzten Endes ein Absturz und von einer Trendumkehr ist Daniel Farke natürlich ganz weit entfernt.
Genau, und das sind ganz einfach die Dinge, die dann natürlich auch in so einer Analyse, die Roland Wirkus angekündigt hat, auf den Tisch kommen. Da wird Daniel Farke schon, beziehungsweise werden Farke und Wirkus sicherlich gute Argumente bringen müssen, um auch die Clubgewaltigen davon zu überzeugen, dass es hier in die richtige Richtung geht. Ja, und Yannick, ist es denn nun so, was soll so eine Analyse ergeben? Es ist schwer zu sagen. Also natürlich steht auf der einen Seite die Frage, ob der nächste Trainerwechsel jetzt wirklich dem Club auch gut tut. Es ist ja wirklich jetzt die Abfolge sehr schnell und sehr staccato-mäßig dann, wenn man das jetzt mal weiterdenkt. Andererseits ist natürlich die Frage, traut man Daniel Farke dann wirklich zu wie in Norwich? Da war es ja dann die zweite Saison. Du hast das ja auch nochmal nachvollzogen. Da war es dann eben die zweite Saison, in der er wirklich dann ganz anders performt hat, die Mannschaft auch umgekrempelt hat, mit der Mannschaft, die er dann umgekrempelt hat, dann auch seinen Fußball gespielt hat. Jetzt ist natürlich mit in Julian Weigel der erste Farke-typische Spieler nochmal fix verpflichtet worden. Also soll weiter umgebaut werden, mehr Intensität, mehr Laufbereitschaft, eine klassische Neun in die Mannschaft. Also alles Dinge, die Farke-Fußball dann eben auch beinhaltet hat in Norwich. Tja, das ist ja jetzt die Frage.
Ich finde das natürlich interessant, diese Parallele, aber das darf jetzt auch nicht das schlagende Argument am Ende sein für einen Verbleib, weil es schon mal in ähnlichen Konstellationen so gelaufen ist. Es ist ja trotzdem dann zweite englische Liga gewesen und Norwich natürlich ein Traditionsverein, aber ja auch nicht so ein großer Verein wie Borussia und da er ja auch im Ausland, jetzt ist er in Deutschland, wo dann die Kommunikation nochmal anders ist, auch wenn natürlich die englische Sprachbarriere jetzt nicht so groß ist wie in anderen Ländern. Also ja, darf man es da, glaube ich, mit den Parallelen und der Hoffnung, dass es einfach nochmal so läuft, nicht übertreiben, zumal dann ja nach dem Aufstieg es enttäuschend lief, weil man sehr deutlich wieder abgestiegen ist. Farke durfte dann auch weitermachen, Norwich nochmal in die erste Liga führen. Also es zeigt, dass man da auch in diesem Fall sehr vorsichtig sein muss. Ja. Jetzt die Lage, wie sie ist. Wir werden jetzt auch noch 2 Wochen hin und her analysieren. Natürlich gespannt auf die letzten beiden Spiele schauen. Ich finde, man darf ja aber auch nicht vergessen, bei allem nüchternen sportlichen Blick darauf, es geht ja schon immer auch ein bisschen um diesen Kredit der Fans, von dem wir gesprochen haben. Fans entlassen jetzt keinen Trainer und Fans können keinen Trainer halten, den von dem der Verein sich trennen will. Aber ich finde, das muss hier schon sehr ins Kalkül gezogen werden, wie sich auch so die Gesamtstimmung rund um Borussia entwickelt hat. Das ist ja nicht jetzt irgendwie nur noch fatalistisch oder so, sondern das ist ja wirklich auch, die Leute sind echt niedergeschlagen, bis verzweifelt, bis lustlos irgendwie, also eine Mischung aus allem und das darf man einfach nicht verkennen und das muss man, glaube ich, dann in dieser Generalanalyse auch sehr ins Kalkül ziehen.
Ja, ich glaube, das war ja auch ein Thema, beispielsweise als Max Eberl sich damals entschieden hat, mit Marco Rose einen neuen Weg zu gehen und dann sich eben von Dieter Hecking zu trennen, weil man das Gefühl hatte, dass den Fans dieser Fußball da nicht mehr gefällt, dass da eben sehr schnell Stimmungen auch kippen. Und das ist ja das, man geht in eine neue Saison und dann laufen vielleicht die ersten 2, 3 Spiele nicht gut an und dann liegt die Stimmung gleich wieder am Boden. Das ist natürlich das, was verhindert werden soll. Das war ja auch einer vielleicht der Gründe, warum es dann mit Adi Hütter nicht weitergegangen ist, weil gefühlt, aber andererseits muss man fast sagen, da als das dann eben nach diesem 5:1 gegen Hoffenheim die Trennung kam oder Adi Hütter seinen Rücktritt dann aktiv erklärt hat, dann war das schon etwas überraschend, dass das an der Stelle kam, weil du hast ja schon gesagt.
Es gab Punkte, wo man damit rechnete, aber dann dachte man eigentlich zu dem Zeitpunkt, ja gut, dann, wir haben jetzt gerade dieses Foto gemacht vor der Kurve hier, jetzt wird es wohl weitergehen, aber dass das Abschiedsfoto war, wusste keiner. Und also selbst die Leute auf dem Foto nicht.
Ne? Der Trend ging klar nach oben und jetzt hat man so das Gefühl, keine Ahnung, es stagniert alles, es ist alles schwerfällig, es ist alles, also so ein bisschen leidet Borussia Mönchengladbach an dieser Saison und ja, ne, der Trainer gehört immer dazu. Ich bin wirklich gespannt, wie sich das dann entwickelt, aber es sind auch noch diese beiden Spiele Und gut, aber das sind natürlich auch die Dinge, die auch mit da reinspielen. Es wird schon seit Wochen gesagt von der Mannschaft, vom Trainer, vom Sportdirektor, dass man sich mit einem guten Gefühl aus der Saison verabschieden will. Man hatte dann dieses 2:0 gegen Bochum. Ich sage, es ist natürlich ein Pflichtsieg, aber es waren ja Ansätze da. Wir haben die rausgearbeitet in unserer Analyse. Es waren einige Ansätze da, aber die sind natürlich jetzt pulverisiert durch diese Art und Weise, wie das Spielen. Es geht nicht darum, in Dortmund nichts verlieren zu können, aber man darf nicht so, ja, so weggebürstet werden.
Das war ja, um da vielleicht nochmal detailliert, genau, es fing ja wirklich, also das 0-1 war jetzt auch nicht irgendwie, Dortmund spielt da einen Angriff vom anderen Stern und dann kann man sagen, ja, okay, was willst du machen, sondern es ist irgendwie, Nico Elvedi räumt die Laufbahn und der Weg ist frei. Es gibt diesen Schuss, den Rami Benzibaini abfälscht, dann ist es unglücklich, aber auch so die Entstehung des Elfmeters, da verdribbelt sich Elvedi im Mittelfeld, verliert er wirklich auf klägliche Weise den Ball. Rami Benzibaini, also ne, das ist ja oft ein bisschen polemisch jetzt gewesen in den letzten Wochen auch bei ihm und vieles ist ihm da auch Unrecht getan worden, was seinen Einsatz angeht, aber diese Leistung, das war ja wirklich auch unfassbar und also eigentlich auch unfassbar, dass er dann zur zweiten Halbzeit noch auf dem Platz stand und ne, wir reden ja von diesen Dimensionen, wir hauen ja nicht plump drauf, nur weil es irgendwie ein hoher Rückstand zur Pause war, sondern auch die Art und Weise, das Wie, das sagen ja auch die Verantwortlichen immer, das war einfach erschreckend und ja, dementsprechend ist dann der Aufschrei eben nach so einem 2:5 auch so groß, obwohl es das in Dortmund schon oft gegeben hat.
Ja, und das waren ja auch die Gründe, warum dann letzten Endes die vergangene Saison immer und auch durchgehend als so schwierig und so schlecht eingestuft wurde, auch von den Verantwortlichen, auch von Daniel Farke. Da wurde ja dann auch vom ewigen Abstiegskampf geredet oder langfristigen Abstiegskampf. Genau genommen steht man jetzt ja dann näher an der problematischen Zone als vorher, auch wenn man nie so richtig in Sorgen gekommen ist. Aber insgesamt ist das einfach eine enttäuschende Saison, weil einfach mehr hätte drin sein können, auch wenn der Kader schwierig ist, auch wenn vieles nicht so war. Aber es gab ja zwischendurch auch eine Phase, wo man viel mit der Mannschaft arbeiten konnte, wo eben diese Weltmeisterschaft war. Es waren gar nicht so viele Borussen unterwegs. Also man hätte da wirklich Zeit gehabt, Dinge dann eben hinterlegen zu können. Ja, und insgesamt kam einfach zu wenig rüber vom Trainer an die Mannschaft, offenbar. Von der Mannschaft vor allem ans Publikum. Und jetzt gab es schon zwei Spiele, in denen sich die Fans abgewandt haben. Das hat es vergangene Saison so nicht gegeben. Es gab mal diesen Protest natürlich in Freiburg, ja, aber Fanproteste sind ja dann doch immer ein Seismograf. Und das haben sich die Borussen ja immer schon ein bisschen auch mit auf die Fahne geschrieben. Ja, Gladbach ist ein Familienverein, aber vor allem auch ein Mitgliederverein. Einer, bei dem die Fans eben eine Rolle spielen und auch das Befinden der Fans gehört wird zumindest. Es gibt ja auch immer wieder den Dialog zwischen Verein und Vertretern der Fanszene. Wichtig, wie finde ich, ist das auch, dass dieser stattfindet, um einfach, wie gesagt, zu hören, was dann eben da gesagt wird und ein bisschen mitzubekommen. Nicht Fans entlassen Trainer. Nicht Fans kaufen Spieler, aber es ist ja letzten Endes so, dass eben Borussia Mönchengladbach diesen Anspruch hat, der dann auch erfüllt wird. Darum wird das natürlich in der Analyse eine Rolle spielen und ja, das fällt im Moment natürlich nicht gerade positiv aus.
Ja, ich habe gerade mal geguckt, letzte Saison, zwei Spiele vom Ende, da hat es dann gerade den Sieg am Montagabend gegen Leipzig gegeben. Da war man dann mit 41 Punkten, eben zwei mehr als jetzt, Zehnter. Also der 10. Platz war auch nicht gesichert, aber der 8. zum Beispiel nur 5 Punkte weg, der 9. auch nur ein. Diese Einstelligkeit war ja lange noch eine Option und man hatte 12 Punkte nach unten. Ja, 59 Gegentore, jetzt sind es 53. Man hatte minus 11, jetzt sind es minus 5. Ja, das sind letztlich Nuancen, ich finde, aber irgendwie, ja, es fühlt sich gerade negativer an.
Das ist genau das Problem. Es fühlt sich eben negativer an. Man darf ja nicht vergessen, dass die Saison dann zwar auf Platz 10 endete, aber eben mit 8 oder mit den letzten 9 Spielen, in denen es nur eine Niederlage gab, mit positiven Trend, mit diesem 5:1 gegen 1899 Hoffenheim, wo dann am Ende zusammen gefeiert wurde. Das kann man sich im Moment natürlich schwerlich vorstellen.
Ja, und es kann jetzt ja 2 Siege geben. Es kann dann den 2. Auswärtssieg geben. Es kann das erste Mal 2 Siege in Folge geben. Ja, dann muss man damit umgehen und sagen, ist das jetzt die Überzeugung, um weiterzumachen? Und wie sind dann auch die Signale aus der Mannschaft? Aber ich meine, das haben wir jetzt ja nun sehr oft in dieser Saison gesagt. Ja, das könnte passieren jetzt vielleicht, aber glaubt man so wirklich dran?
Das ist ja das Problem. Wir haben ja unsere Tipps abgegeben. Ich habe meinen 17-Punkte-Tipp gemacht, bin natürlich damit voll auf die Nase gefallen, habe aber dann genau diese Spiele wie beispielsweise Köln oder auch Union Berlin als Faktorspiele einberechnet, wo man eben vielleicht sich nochmal aufpumpen kann, wo man Selbstvertrauen bekommen kann, wo man wirklich was rausziehen kann. Und beide Spiele endeten dann ohne Gladbacher Tor und ohne nennenswerte große Gladbacher Ambitionen, da wirklich was zu holen. Köln 0-0 und Union Berlin ging dann noch verloren, 0-1. Ja, das, da fehlt dann einfach das, wo man aus so einem Spiel dann was raussaugt. Und wir warten im Grunde auf diese Initialzündung die ganze Zeit. Und das ist eben das Traurige an dieser Saison. Du hast es gesagt, ja, es gibt noch diese zwei Spiele. Es ist noch nichts, zumindest nichts Offizielles entschieden, was wir wüssten. Aber es wird mit Sicherheit eine sehr bittere Analyse wieder werden. Und das alleine ist natürlich schon schwierig an der ganzen Geschichte. Und darum, ja, die Saison ist so ein bisschen, ja, wie kann man es sagen, irgendwie totaler Stillstand oder sogar ein kleiner Rückschritt eher, oder?
Ja, ich glaube, sie öffnet eher so das Fenster nach unten, weil ja jetzt wirklich klar ist, es wird einen großen Umbruch geben. Kein Umbruchchen oder was auch immer oder am Ende dann doch nur drei Transfers auf wesentlichen Positionen. Nee, das wird der größte Umbruch, der nichts mit einem Auf- und Abstieg zu tun hat, seit, ich weiß es gar nicht, also ich kann mich jetzt nicht so bewusst dran erinnern, könnte man jetzt mal nachzählen, aber früher gab es ja auch gar nicht so viele Transfers und da blieben sowieso die Stammspieler länger und jetzt ist eben eine Mannschaft, die sehr lange zusammen ist und es nachgewiesenermaßen hat es halt allein so viele Stammspielerabgänge, wie es jetzt schon, wie jetzt feststehen, nicht gegeben seit der Relegation. Das kommt eben noch hinzu und man weiß, das muss klappen, denn wenn das wirklich die Quote schlecht ist, die Erfolgsquote dieser Transfers, dann geht es nach unten wahrscheinlich. Davon muss man ausgehen, weil warum soll man, wenn man eine ja eigentlich nominell gut besetzte Mannschaft zur Hälfte austauscht und das nicht klappt, dann aufsteigen und weiter nach oben kommen in der Tabelle. Also es entscheidet sich natürlich auch wesentlich auf dem Transfermarkt. Ist auch so ein Ding, dass das natürlich jetzt nicht unbedingt dafür sorgt, dass da schnell Klarheit geschaffen wird, dass man diese Planungssicherheit, die man durch den Klassenerhalt hat, nutzen kann. Denn es ist ja schon anzunehmen, dass Spieler wissen wollen, unter wem sie dann da nächste Saison trainieren.
Natürlich, die Trainerpersonalie ist eine ganz wichtige, sorgt ja auch dafür, dass der ein oder andere Spieler kommt. Wie gesagt, Julian Weigel ist schon da. Die letzten Transfers, Jonas Omlin darf man nicht vergessen im Winter und eben Julian Weigel, die zeigen ja, dass auch eine gewisse Ambition da ist. Beide Spieler haben das auch klar formuliert, dass sie nicht nach Gladbach gekommen sind, um hier irgendwo im Mittelmaß zu versinken und dass sie auch alles dafür tun werden, hier Gladbach wieder nach vorne zu bringen. Aber es können halt auch nicht nur zwei Leute machen, da brauchst du dann schon mehr. Es wird Abgänge geben, das ist klar. Rami Benzebaini und Markus Thuram, zwei der besten Spieler, die im Kader sind, das muss man auch klar sagen, auch wenn sie jetzt zuletzt nicht immer ihre besten Leistungen abgerufen haben, aber dieser Kader wird verlieren. Andererseits sage ich, wenn es gelingt, so wie Weigel, so wie Omlin, gute Spieler zu holen, die aber auch richtig ambitioniert und gewillt sind, hier was auf den Platz zu bringen, die man eben motivierte Spieler, die mit Gladbach, die Gladbach erfolgreich machen wollen, die mit Gladbach erfolgreich sein wollen, dann kann ja auch ganz schnell wieder was entstehen. Also Gladbach ist ja jetzt im Moment, würde ich so wirklich an der Kippe. Du hast gesagt, das Fenster nach unten wird aufgemacht, aber noch hat es natürlich keinen Fenstersturz gegeben, sondern es ist jetzt eben, sagen wir mal, es kommt so ein bisschen stickige Luft rein.
Das Sicherheitsglas hält noch, aber man weiß nicht.
Genau, und da muss man dann ganz einfach sagen, ja, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste, da muss man jetzt schauen als Gladbach, die richtigen Schlüsse ziehen und das wird ja Gegenstand genau dieser Analyse sein. Nochmal, es geht ja nicht nur um den Trainer, aber eben auch um den Trainer und das wird eben dazu führen, dass da Entscheidungen getroffen werden, Entscheidungen, die dazu führen müssen, dass es mit Borussia Mönchengladbach wieder aufwärts geht, denn weiter nach unten, dann wird's ja schon schwierig, weil danach beginnt dann schon bald die Abstiegszone. Ich würde mal sagen, 2-3 Plätze weiter runter, dann guckt man schon und wenn's so weitergeht, wenn die Saison...
2 Plätze weiter ist der FC Augsburg, der ist noch nicht gerettet. Also die haben 4 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Die müssen noch was liefern in den letzten beiden Spieltagen.
Genau, also das ist eben doch inzwischen nah dran, näher dran als vergangene Saison am Ende hinten raus gewesen ist und von daher, ja, also Augen auf und schauen, nicht Augen auf und durch, sondern wirklich Augen auf und genau hinschauen, das ist das, was wichtigerweise passieren wird in dieser Generalanalyse. Ich finde es auch gut oder vernünftig, dass es jetzt keine schnelle Entscheidung, dass es da jetzt nicht den Blitzrauswurf gibt, weil ich glaube, das würde jetzt auch keinem nutzen. Die Saison ist sozusagen ins Wasser gefallen und ich glaube, dass man jetzt einfach wirklich genau überlegen sollte, was man tut, wie man es angeht und die sich diese Zeit nimmt, um einfach dann nächste Saison wieder diesen Schritt nach vorne zu machen. Es muss ja nicht der ganz große Wurf wieder werden, aber dass wirklich jetzt der Trend, das, was eigentlich diese Saison hat, irgendwie so, ist völlig eine verlorene Saison. Es wird den Umbruch geben, der vergangenen Sommer schon hätte anstehen können mit Adi Hütter, der hatte das auch geplant und klar gesagt. Man will sich wieder ein bisschen neu aufstellen, man will die Mannschaft reformieren und. Alles so eigentlich ein Jahr verschoben und das ist das Ärgerliche daran. Aber vielleicht ist es auch das große Ausrufezeichen zu sagen, wie schnell und wie vorsichtig man sein muss, auch als Borussia Mönchengladbach.
Immerhin, wir können jetzt auch definitiv nicht sagen, das wird klappen, das wird nicht klappen, denn es ist irgendwie schon eine sehr neue Situation. Ist journalistisch ja auch einfach spannend, glaube ich, das jetzt zu begleiten und mitzubekommen, was sich da tut, weil sich einfach enorm viel tut nach Jahren, wo sich ja auch dann, sage ich mal, jetzt personell einfach, auch nichts tun musste, weil es erfolgreich war. Da sprach man dann zu dieser Zeit über irgendwie UEFA-Koeffizienten, Setzlisten und wer denn da alles vielleicht als Gegner winkt oder so. Das ist schon eine Weile her und ich glaube, jetzt haben wir wahrscheinlich gerade den Status quo, die Lage ausgiebig beleuchtet. Wollen wir denn jetzt noch unser übliches Programm dranhängen, nämlich über das nächste Spiel sprechen. Am Sonntag um 19.30 Uhr in Leverkusen in Form des Personals.
Aufstellungstipp.
Ja, und das beginnt nämlich nicht so einfach wie sonst.
Genau, ja, Jonas Omlin war angeschlagen in Dortmund, also ihm ist diese Niederlage erspart geblieben. Der arme Jan Olszewski, du hast es schon angesprochen, stand im Tor, hat im Grunde einen guten, ordentlichen Job gemacht, wird natürlich trotzdem unzufrieden gewesen sein mit den 5 Gegentoren, die ja teilweise auch für ihn sehr unglücklich gefallen sind. Aber ich sag jetzt am Montag, Stand jetzt kann man nicht sagen, ob Omlin wieder bereit sein wird. Also Stand jetzt würde Jan Olszewski spielen, aber man kann auch ganz klar sagen, in dem Moment, wo Omlin spielbereit ist, wird er auch im Tor stehen. Da gibt es, glaube ich, gar keine Diskussion.
Ja, eine Pflichtänderung gibt es hinten links, denn Rami Benzebaini hat die 5. gelbe Karte gesehen. Da wird Luca Netz beginnen. Rechts gehe ich davon aus, dass Stefan Leiner sich jetzt eigentlich erstmal festgespielt hat, weil, ja, jetzt auch nicht zwingend, aber zum Gefühl, dass er da jetzt einfach bleibt. Und innen würde ich sagen, dass es dann zurückgeht zu der Innenverteidigung, mit der ich auch in Dortmund gerechnet hatte, die es nicht gab. Marvin Friedrich ist in der Mannschaft ja geblieben und jetzt, glaube ich, aber wird es dann wieder Elvedi Itakura heißen.
Da will ich mal mein Fähnchen heben und ein bisschen winken, denn es wird ja Luca Netz für Rami Benzebaini in die Mannschaft kommen, du hast gesagt. Ich weiß nicht, ob Daniel Farke möglicherweise das, was am Ende in Dortmund als Konstrukt auf dem Rasen stand, wiederholen wird gegen Leverkusen. Er hat zwar gesagt, dass er in den vergangenen Spielen, also eigentlich über die gesamte Saison, immer die ähnliche Grundordnung gehabt hat, aber ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht tatsächlich mal auf eine Dreierkette umschaltet, um eben gerade gegen die flotten Leverkusener Räume eng zu machen, um dann auch Pass- und Laufwege ein bisschen dichter zu stellen, mit dem Konstrukt eben erstens die beiden Außenverteidiger vielleicht auch dann über die Flügel, um die schnellen Außen von Leverkusen zu binden und auch mehr Raum und Möglichkeiten zu haben, ihnen da Paroli zu bieten. Und zum anderen in der Mitte natürlich dann mit 3 Innenverteidigern auch ein bisschen mehr Struktur zu haben. Das hat, du hast gesagt, in Dortmund hat es tatsächlich gewirkt, in dem Sinne, dass es eben nur noch ein Gegentor gab in den letzten 45 Minuten und oder in den zweiten 45 Minuten, so kann man es auch sagen. Deswegen könnte ich mir durchaus vorstellen, dass dieses Konstrukt, das war ja quasi die Adi-Hütte-Aufstellung mit dem 3-4, 2 Zehner und einem Spitze, dass das wiederkehrt, ja, und würde es jetzt auch einfach mal so benennen. Also, ja, also Friedrich bleibt drin, plus Itakura, plus Elvedi und die beiden Außenverteidiger, Leiner und Netz.
Stefan Schippers sagt uns ja immer, Borussias Geschäftsführer, es ist nicht wünscht dir was, sondern so ist es. Ich habe meine Vermutung, wie es sein wird am Ende, aber wenn ich mir was wünschen darf, würde ich das auch gerne mal sehen. Davon unbenommen ist ja eigentlich die Doppel-6, die Manu Kone, Julian Weigel heißen sollte, dürfte, müsste.
und auch gar nicht anders könnte. Also das würde jetzt wirklich die Grenzen des Vorstellbaren sprengen, wenn es anders kommen würde.
Christoph Kramer kam mal wieder rein in Dortmund nach längerer Zeit.
Aber das ist für mich keine Startelf-Alternative. Und ich fand auch nicht, dass er sich jetzt so empfohlen hat, der Chris Kramer, bei aller Wertschätzung. Aber ich glaube, da sind Weigel und Kone schon gut aufgehoben. Ja, und vorne war ja so ein bisschen überraschend Hannes Wolf reingerutscht in Dortmund. Und ja, da will ich jetzt mal eine Lanze für ihn brechen. Ich glaube, er war dann so der arme Hund, auf dem der dann am Ende ein bisschen der Taktik zum Opfer gefallen ist, raus musste. Ja, eigentlich gute Werte hatte, aber
viele dachten nicht, dass er zurückkehrt. Dass er so ein bisschen jetzt dann der war, der runtergenommen wird, weil er der Schlechteste war. Das wirkt dann ja so, wenn man, also ne, als Fan oder auch als Berichterstatter würde man ja denken, ja, so drei Wechsel gehen auch klar zur Pause und dann wird einmal gewechselt und viele abstrahieren das dann wahrscheinlich, dass er so ein bisschen irgendwie Schultern irgendwas war. So war es ja aber leider nicht, sondern er musste ja einen Offensivspieler rausnehmen, um umzustellen. Glaube aber, dass in keiner der Konstellationen, die es da geben könnte, in Leverkusen Platz für ihn in der ersten Elf sein wird. Also ich stelle es mal auf Basis eines 4-2-3-1 in der Grundordnung auf und sage, ja was eigentlich, Jonas Hofmann rechts, Lars Stindl in der Mitte, links Alassane Plea, der seine Gelbsperre abgesessen hat und vorne, also ich meine, er müsste, sollte bereit für die Startelf sein am Samstag, denn Marcus Thuram stand ja schon im Kader in Dortmund.
Ja, also dass Marcus Thuram zurückkehrt, glaube ich auch. Ich wäre dann ja in meiner Struktur wäre ich bei einer doppelten 10 mit einer Spitze und würde auch Thuram dort sehen. Wie gesagt, die Tatsache, dass er schon fast eingewechselt wurde in Dortmund, spricht für mich klar dafür, dass Daniel Farke ihn dann wieder in die Startelf packen wird. Und ja, dahinter würde ich tatsächlich Lars Stindl, der ja gerade seinen Torlauf hat, und Jonas Hofmann sehen. Die beiden, Neuhaus, Florian war wieder enttäuschend, fand ich, in Dortmund, kommt einfach zu wenig, er ist unglücklich
sicherlich. Auch wieder nicht so klar enttäuschend. Wir haben es ja letzte Woche so notiert eigentlich, dass man nie so richtig weiß, was man damit anfangen soll, ne? Also es war nicht so klar schlecht, dass man so sagen kann, jo, eindeutig stand völlig neben sich, sondern so, man denkt, ja, was war das jetzt, was sollte es sein?
Aber ist das nicht genau das Enttäuschende?
Ne? Ja, nein, das ist natürlich, es ist nicht minder enttäuschend, aber es ist nicht so klar enttäuschend und man kann das gar nicht anders sehen. So, man findet man hier was, da was, dann denkt man, vielleicht so, aber am Ende irgendwie nichts Zählbares und Nennenswertes, das einen glauben lässt, dass Florian Neuhaus so eine zentrale Figur sein könnte.
Genau, und darum lasse ich ihn noch raus. Zuck. Also Stindl und Hofmann und davor eben Marcus Thuram. Ein bisschen mehr Stabilität, wie jetzt in der zweiten Halbzeit in Dortmund, erwarte ich dann in so einer Konstruktion. Aber du hast natürlich den Faktor schon angesprochen. Daniel Farke ist sehr systemtreu, sehr grundordnungstreu hat meistens dieses 4-2-3-1 Konstrukt. Aber möglicherweise hat er dann doch sich überzeugen lassen. Ich erinnere mich auch da mal an Adi Hütter, der ja so zum Ende der Saison auch plötzlich dann eine Viererkette hat spielen lassen. Und ich bin gespannt. Also ich bin gespannt, was es in Leverkusen jetzt geben wird. Vielleicht geht es ja auch darum, für Daniel Farke einfach diese Fortentwicklung zu zeigen, wenn es um seinen Job geht. Also all diese Dinge spielen ja jetzt dann eine Rolle. Roland Wirkus hat es ja auch klar gesagt, er will jetzt die letzten Spiele noch irgendetwas sehen von der Mannschaft, dann auch vom Trainer, das muss man sagen, wenn er Teil der Analyse ist. Also ja, vielleicht gibt es ja Überraschungen. Ich fand ja die Aufstellung in Dortmund auch schon überraschend, dass Marvin Fierich drin ist,
ja,
dass Wolf reingekommen ist.
Es ist ein bisschen so, ich bin der Meinung, es ist diese Analyse angekündigt für nach dem letzten Spiel, aber es sind 32 gespielt, zwei Pokalspiele. Was soll denn jetzt noch in zwei Spielen so Elementares passieren, dass es in irgendeine Richtung lenkt? Also als Verantwortliche müsste man eigentlich seine Entscheidung kennen, egal wie die ausfällt. Ich sage, er suggeriert damit gar nicht, dass es in die eine oder andere Richtung sein muss, nur irgendwie. Also welche Überzeugung soll jetzt noch heranwachsen in diesen beiden Spielen?
Nein, also ich glaube auch, dass letzten Endes die Tendenz, dass man weiß, worüber man redet, dass man sich dann so wie bei Adi Hütter vor dem letzten Spiel zusammensetzt und dann eine Entscheidung in welche Richtung auch immer trifft. So ist es da ja auch gelaufen. Jeder weiß, worum es geht. Jeder weiß, wie will Borussia Mönchengladbach spielen. Ich denke, es geht darum, zu sagen, wir vertrauen uns gegenseitig, darum geht's. Eben, ich kann das voranbringen oder auch nicht, ich sehe das erfüllt oder auch nicht. Und die Dinge gilt es zu klären und da weiß jeder, wo er dran ist. Und ja, wie gesagt.
Bin übrigens auch der Meinung, dass man es weitaus würdevoller gestalten könnte, wenn man sich denn von Daniel Farke trennt, wenn man das vor dem letzten Spiel kommuniziert, um eben dieses letzte Spiel in einen anderen Rahmen zu setzen, weil dann, glaube ich, auch die Leute vernünftig damit umgehen, höflich sich verabschieden und sich für die Arbeit bedanken und es einfach nicht, also keine Anlässe mehr gibt, irgendwelche Meinungen kundzutun oder irgendetwas zu fordern, was ja so sein könnte, wenn es eben noch nicht feststeht. Denn wir kennen ja oder können ja ein bisschen erahnen, wie so das Urteil der Kurve ausfallen wird. Ist vielleicht auch eine Option, die man ins Kalkül ziehen sollte. Das ist auch das letzte Spiel von Lars Stindl und das wäre doch irgendwie sehr unschön, wenn das in so einem Rahmen dann stattfindet. Also vielleicht ist es sogar eine Möglichkeit, das früher zu regeln, aber es ist nicht an uns, das zu entscheiden.
Kann ja auch sein, dass man vorher schon sagt, der bleibt, der Trainer.
Ja, das könnte man ja auch, ja.
Ich bin ja auch gespannt, es wird ja nicht nur Lars Stindl sein letztes Spiel haben, sondern werden auch Rami Benzebaini und Markus Thuram verabschiedet. Also so ganz ohne Missstimmung, so wie man jetzt mal die vergangenen Wochen Revue passieren lässt, was da in Richtung der beiden gekommen ist, war ja jetzt auch nicht so, sagen wir mal, so freundlich von Seiten der Fans, weil sie eben sich entschieden haben zu gehen. Rami Benzebaini wird ja nach wie vor mit dem BVB in Verbindung gebracht. Könnte jetzt auch doch vielleicht noch zu AS Rom gehen, wer weiß. Aber ich bin da wirklich gespannt auf diesen Spieltag, den letzten Spieltag gegen Augsburg, was da passiert. Man erinnert sich ja auch an zwei Augsburg-Spiele, wo irgendwie ein Neustart war. Wer weiß. Vergangene Saison hatte man so das Gefühl, dass mit Hoffenheim irgendwie so ein Break-Even erreicht war, wo es wieder in die andere Richtung ging. Dann ist es wieder runtergefallen. Also, ja, Borussia ist wankelmütig und das ist die Botschaft, glaube ich, der Saison und das ist die Botschaft der Gegenwart und daran hat sich gar nichts geändert.
Ja, ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort nach einem, wenn wir jetzt den Montag mal mitnehmen, bewegenden Wochenende, viel los gewesen. Geändert hat sich faktisch nichts im Prinzip. Auch Borussia ist einen Platz in der Tabelle abgerutscht. Das aber schon am Freitagabend zu Beginn des Wochenendes. Ja, und so geht es also in eine lange Woche vor dem Spiel in Leverkusen am Sonntag um 19:30 Uhr.
Da geht's ja auch ein bisschen um die rheinische Meisterschaft. Da ist Gladbach im Moment Letzter in der Bundesliga. Ne?
In der also wäre so
Leverkusen, ein Köln, Gladbach.
Ja. Gibt's noch Mainz ist nicht dabei.
Mainz ist ja Rhein-Hessen. Also, wo stehen ja. Die denn rum?
Ich war schon mal, ist der Rhein, ich habe ihn gesehen.
Ja, das ist der Rhein. Das ist
mehr als in Mönchengladbach.
Wo, das ist ja der Niederrhein, aber Mainz steht ja auch vor Gladbach, oder?
Ja.
Also Gladbach ist Letzter.
Achso, ich dachte, du meintest die Spiele untereinander, wobei die fallen vielleicht auch so aus. Naja, das können wir uns ja auch mal anschauen.
Man hat auf jeden Fall in Leverkusen, man hat noch kleine Ziele und von daher, ja, wir müssen noch tippen, mein Lieber. Das haben wir ganz vergessen. Wenn man jetzt mal irgendwie die Korrelation zwischen der vergangenen und der aktuellen Saison hinstellt, letztes Jahr gab es in Dortmund ein 0:6, jetzt ein 2:5. Das heißt, die Anzahl der Gegentore wäre halbiert. Das heißt, es würde in Leverkusen demnach ein 0:2 geben. Denn letzte Saison gab es ein 0:4.
Was? Moment. Was wurde halbiert von 6 auf 5?
Die Höhe des Ergebnisses.
Ach so, die Differenz wurde halbiert.
Genau.
Okay, gut. Die Differenz wurde halbiert und deswegen sagst du 2:0 für Leverkusen.
Genau.
Ah, okay, jetzt habe ich es verstanden. Ich war gerade, wie gesagt, von 6 auf 5 halbiert. Ich wusste nicht, was das, welche Schule das war.
Also auf jeden
Aber
Fall
jetzt habe ich es verstanden.
Keine klassische Rechenschule.
Ja, ich glaube auch, dass Borussia trifft und ich glaube, dass sie treffen wie in Dortmund und verlieren. So, jetzt verlieren wir aber noch den Faden am Ende. Ich glaube, es gibt am Ende ein 2:3. Nachdem man 0:3 zurückliegt, kommt man diesmal ran. Also auch erzielt den Anschlusstreffer, aber es bleibt dann beim 2:3.
Ja, damit gehen wir doch mit positiven Aussichten in dieses Spiel. Die Kollegin Hanna Gobrecht und ich werden vor Ort sein in Leverkusen und am späten Sonntagabend unterstützt, glaube ich, von Thomas.
Nein, von dir
wieder.
Am Schreibtisch.
Ja, genau, am Schreibtisch. Das ist ja nett, dass
das. Ich habe mein Auswärtspensum erfüllt und beendet für diese Saison.
Ja, sehr erfolgreich. Also von daher, na, wir gucken mal. Aber wir haben getippt, wir haben gesagt, wer spielen soll.
Wir haben zusammen die meisten Auswärtssiege gesehen. Also in der 4 im Team mit Thomas Gurke und Hanna Gobrecht. Wir beide haben einen gesehen, Hanna Gobrecht und Thomas Gurke nicht.
Und was für einen? 4:1 bei 1899 Hoffenheim.
Ja, war auch wieder so ein Moment, wo man dachte, ja, vielleicht jetzt, ab jetzt, dann gab es ein 0:0 gegen Schalke, wo man sagen muss, rückblickend war das nicht mehr das Schalke der Hinrunde, ja, aber da war dann auch schon der Drive wieder raus nach diesem Auswärtssieg, der nicht sehr beschwingend war. Also in dem Sinne sind wir gespannt, was im nächsten Spiel passiert. Wir melden uns nächste Woche, wünschen eine schöne Woche und bis dahin.
Sportverbundenes Vergnügen nicht zu vergessen, wobei man natürlich bei Gladbach, wenn man das Dortmund-Spiel im Hinterkopf hat, sicherlich von anderen Dingen redet. Aber trotzdem, also viel Spaß beim Fußball am Sonntagabend und bis nächste Woche. Ciao.
Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de